Grenzenlos hören, Bayern 2. Evangelische Perspektiven. Der Blick über den Tellerrand. Immer sonntags um 8.30 Uhr.
Erwache und befreie dich vom Netz der Anhaftungen. Höre auf, Böses zu tun, wende dich dem Guten zu. Läutere Herz und Geist. Dies ist die Lehre des Buddha. Die höchste Übung sind Geduld und Vergeben. Das höchste Ziel ist Nirvana.
Thailand. Zwischen leuchtend grünen Reisfeldern und tropischen Wäldern liegen jahrhundertealte buddhistische Klöster. Überall sieht man den Erleuchteten, Buddha aus Ton, Stein oder Bronze gefertigt. Stets strahlen die Bildnisse Ruhe, Weisheit und Andacht aus. Am Rand der Kleinstadt Chiang Mai liegt im Schatten hoher Bodhibäume das Waldkloster Wat Ram Phoeng. Es lehrt, wie in Thailand üblich, die älteste Schulrichtung des Buddhismus, den Theravada, und steht unter der Leitung von Abt Pramaha Prakru.
Wir Mönche folgen dem Vorbild Buddhas. Wir verlassen unsere Familien und widmen uns ganz dem Studium seiner Lehre, des Dharma. Denn wir wissen, die Natur des Menschen ist egozentrisch, auf sich selbst konzentriert. Und wir tun oft Falsches, was uns oder anderen schadet. Als Mönche bemühen wir uns daher, unsere Seelen zu reinigen und sie vom Egoismus zu befreien.
Mehrmals am Tag versammeln sich die Ordensleute in ihren orangen Roben zu Füßen einer goldenen Buddha-Statue im Tempel. Dort rezitieren sie jahrhundertealte Lehrtexte oder meditieren schweigend.
Wir versuchen zeitlebens durch die Meditation unser Bewusstsein zu vertiefen. Das ist der Weg zur Erleuchtung, zum erlösenden Nirvana. Als Theravada-Mönche sind wir überzeugt, dass wir das Nirvana nicht erst nach unserem Tod, sondern mit der Hilfe Buddhas bereits jetzt in diesem Leben erreichen können. Aber dazu muss unsere egoistische menschliche Natur sterben. Wenn wir selbstlos für andere leben, dann sind wir am Ziel. Übe dich in der Meditation. Sei achtsam und handle recht, wohlbedacht und selbstbeherrscht. Lebe im Einklang mit der Lehre. So näherst du dich Nirvana.
Nirvana. Der Begriff ist schillernd und schwer zu übersetzen. Erleuchtung, Verlöschen des Ichs, Befreiung, höchste Vollkommenheit. All diese Worte sind nur Annäherungen. Denn das Nirvana verweist letztlich auf eine höhere Stufe des Seins, die sich dem Zugriff der Sprache entzieht. Der buddhistische Mönch und Hongkonger Universitätsprofessor Venerable Sik Hin Hung hat es so formuliert.
Die Erfahrung des Nirvana übersteigt all unsere Vorstellungen. Wir haben keine Worte dafür. Aber es ist eine geistige Wirklichkeit, deren Wirkung wir in der Meditation tatsächlich erleben. Sie verändert uns. Buddha hat das schon vor 2500 Jahren erfahren. Und es gilt bis heute.
In Lehrreden, die man bald nach dem Tod des Buddha im sogenannten Pali-Kanon sammelte, erklärt der Erleuchtete seinen Nachfolgern:
Alle Dinge entstehen im Geist. Rede mit reinem Geist, handle mit reinem Geist und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dem Körper folgt.
Myanmar. Im Norden des Landes liegt am Ufer eines breiten Flusses der Ort Sagaing. Er ist ein Zentrum des Theravada-Buddhismus. Hunderte von Klöstern, Tempeln und Pagoden verteilen sich malerisch auf einem grünen Hügel. Hier ist die Heimat des birmanischen Mönchs Venerable Dhammasami, der an der Universität Oxford buddhistische Philosophie lehrt.
Unser Geist ist die stärkste Kraft, über die wir verfügen. Und er hat die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln. Die Voraussetzungen dafür sind Ruhe und Konzentration. Deshalb nutzen wir Buddhisten zur Vervollkommnung unseres Geistes die Meditation. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir unseren Geist zum Guten erziehen müssen. Andernfalls kann er sehr destruktiv werden. Für uns selbst und für andere.
Der Grund dafür sei, dass der menschliche Geist seine Vergänglichkeit nicht akzeptieren wolle. Darum entwickle er negative Haltungen wie Gier, Machthunger oder Aggression. All dies seien Versuche, die eigene Existenz zu stärken und zu verteidigen, so Venerable Dhammasami. Das Erreichen des Nirvana entspreche dem Verlöschen dieser destruktiven Seiten des Ichs.
Jeder Mensch leidet unter seiner Vergänglichkeit. Auch ich leide darunter. Man muss lernen, das zu akzeptieren. Indem ich die Welt anschaue und erkenne, nicht nur ich bin vergänglich. Wir sitzen alle im selben Boot. Die Meditation hilft uns Mönchen, an dieser Stelle Mitgefühl zu entwickeln. Für die leidende Welt und für jenen Teil von uns selbst, der leidet.
Dieses Mitgefühl heile negative Erfahrungen und Empfindungen mit einer alles durchdringenden Liebe, erläutert der Buddhist. Dabei werde der menschliche Geist schrittweise verwandelt und öffne sich für die umfassende geistige Wahrheit, in der er lebt.
Wenn du so weit gekommen bist, kann dir die Erleuchtung zuteil werden und du trittst in das Nirvana ein. Alles wird dann in deinem Bewusstsein positiv. Nichts bringt dich noch aus der Ruhe. Wenn dich etwas ärgert, trägst du es mit Geduld. Wenn du etwas Schönes siehst, genießt du es voll, aber ohne den Wunsch, es an dich zu reißen. Du siehst in jedem Objekt die Energie der ganzen Welt. Dein Egoismus ist verschwunden. Deine Gedanken und Emotionen werden nicht mehr destruktiv. Mit Sanftheit überwinde den Ärger. Mit Güte überwinde den Hass. Mit Großmut überwinde die Selbstsucht, mit Wahrheit überwinde die Lüge. Übe den Weg des Friedens und finde Nirvana.
Wer seine Egozentrik hinter sich gelassen und das Nirvana erreicht hat, ist nach buddhistischen Vorstellungen auch von der Qual endloser Wiedergeburten erlöst. Denn diese dienen nur der Läuterung des Geistes. Die strengen Meditationsübungen, die zu diesem Weg gehören, fordern von Menschen allerdings das Äußerste, betont der birmanische Abt Nandamala.
Die Erleuchtung, ja das befreiende Nirvana zu erlangen, wird heutzutage immer schwieriger. Denn es gibt zu viel Ablenkung, auch bei uns in den Klöstern. Manche Mönche ziehen sich deshalb irgendwann als Einsiedler in den Wald zurück, in die absolute Einsamkeit. Dort widmen sie sich dann Tag und Nacht nur noch der Meditation und haben damit oft Erfolg. Ja, ich kenne Mönche, die auf diese Weise die Erleuchtung gefunden haben.
Buddhistische Laien empfinden all dies in der Regel als Überforderung. Um sie bei der Suche nach dem Nirvana zu unterstützen, hat die jüngere Strömung des Buddhismus, der Mahayana, Hilfsmittel entwickelt. Zu ihnen gehört die Vorstellung sogenannter Bodhisattvas. Das sind Erleuchtete, ja Heilige, die nach ihrem leiblichen Tod auf die endgültige Erlösung verzichten, um mit der leidenden Welt in Kontakt zu bleiben. Der Münchner Religionswissenschaftler Michael von Brück schreibt dazu:
Keiner derer, die zu Bodhisattvas gereift sind, hat dies nur um der eigenen Seligkeit willen getan. Vielmehr werden alle Bodhisattvas aus freien Stücken wiedergeboren oder wirken aus höheren Sphären in die Welt zurück. Dabei stehen sie ihr durch heilende Kraft auf dem Weg zur Vollendung bei. Es sind Wesen, die Gnade ausschütten und heilende Zuwendung. Sie sind Teil eines transzendenten geistigen Stroms, der die leidende Welt durch Mitgefühl verwandelt.
Ein Bodhisattva, der im Mahayana-Buddhismus besonders verehrt wird, ist Amitabha. Er steht für eine allumfassende Liebe. Bei dem US-amerikanischen Religionswissenschaftler Bradley Hawkins liest man:
Die Anhänger des Amitabha-Buddhismus sind der Ansicht, dass die heutige Welt viel zu korrupt ist, als dass man in ihr noch auf normalem Weg zur Erleuchtung gelangen könnte. Sie erwarten daher, dass Amitabha ihnen die Wiedergeburt in einem anderen Universum ermöglicht, einem sogenannten reinen Land. Dieses Land erscheint von unserem westlichen Standpunkt aus wie ein Paradies. Es gilt als so vollkommen, dass jeder, der in ihm wiedergeboren wird, innerhalb kurzer Zeit zur Erleuchtung findet und das Nirvana erreicht.
Der japanische Flötist Tosha Suyo hat diese Hoffnung in Töne umgesetzt. Das erste Sonnenlicht, das morgens in einem Garten rund um ein Amitabha-Tempel glitzert, so der Musiker, habe ihn zu der Komposition inspiriert.
Ein ums andere Mal wuchs ich wie das Gras. Ich starb der mineralischen Welt und wurde zur Pflanze. Der Pflanzenwelt starb ich und wurde zum Tier. Ich starb als Tier und wurde Mensch. Warum sollte ich das Verschwinden durch den Tod fürchten? Was du dir nicht vorstellen kannst, das werde ich sein.
Ein paradiesähnlicher Garten beschreibt in verschiedenen religiösen Traditionen himmlische Sphären. Im Christentum ist das Paradies mit der Schöpfung verbunden und wird den Gläubigen am Ende aller Zeiten erneut verheißen. Freilich ist dieser wunderbare Garten nicht mehr und nicht weniger als ein Symbol. Es veranschauliche das Aufgehen einer Seele im göttlichen Geheimnis, meint die Gründerin der internationalen Focolarbewegung, die Italienerin Chiara Lubich.
Ab und an geschieht es sogar mitten im Alltag. Und ich erlebe das als ein Geschenk, dass ich plötzlich die Augen öffne und wahrnehme, welche Wahrheit und Schönheit mich umgibt. Ich kann sie nicht fassen, spüre in solchen Momenten aber im Herzen, was mir versprochen ist. Ich werde ins Paradies gehen. Wir tun immer so, als sei unser normales Leben der Ort, an dem wir uns möglichst gut und dauerhaft einrichten müssten. Aber uns ist eine völlig andere Existenz versprochen. Eine neue Erde, ein bleibendes Glück in Gott, eben das Paradies.
Der bekannte thailändische Mönch Buddhadasa fragte einmal, ob nicht das Paradies bzw. das ewige Leben für Christen dasselbe bedeute wie für Buddhisten das Nirvana. Fest steht, im Buddhismus wie auch im Christentum handelt es sich um Erfahrungen des Transzendenten, die ein Mensch schon hier auf Erden machen kann, die sich aber erst nach seinem leiblichen Tod vollenden. Mystiker aller Zeiten und Glaubensrichtungen wissen von solchen Erfahrungen zu berichten. Aaron Damianos lebt seit Jahrzehnten im Katharinenkloster auf der Halbinsel Sinai. Die völlige Abgeschiedenheit des Ortes, so der orthodoxe Mönch, ermögliche tiefe spirituelle Einsichten.
Our monastic life now, it is
unser monastisches Leben hier wird ganz und gar von der Sehnsucht bestimmt, Gottes Liebe zu spüren und zu erwidern. Dabei bemühen wir uns um ein intensives Gebet und einen klaren Geist. Denn unsere Einsichten sollen der Welt dienen. Wir können kein Paradies auf Erden schaffen. Aber einige Mönche, heilige Männer, haben bereits zu Lebzeiten tiefe Erfahrungen des Paradieses gemacht. Sie haben gespürt, was Frieden bedeutet. Ich wünsche jedem Menschen solche Erfahrungen. Wo wir viele Worte machen, statt ehrfürchtig auf die Knie zu sinken, da sind wir von Gott noch weit. Je näher wir ihm kommen, umso stiller wird es. Dann beginnt das Schweigen. Dann hört das Fragen auf. Dann sind wir bei Gott.
Schrieb im 5. Jahrhundert der orientalische Mystiker Dionysius Areopagita. Im buddhistischen Pali-Kanon heißt es:
Bleibe ruhig Bleibe schweigsam, dann erfährst du Nirvana. Verweile in liebender Güte und voll Vertrauen zur Lehre des Buddha. So erreichst du den Ort des Friedens, das höchste Glück.
Südkorea. Die Morgenzeremonie im buddhistischen Tempel von Haeinsa beginnt jeden Tag mit der Rezitation heiliger Texte. Anschließend verharren die Mönche schweigend und regungslos in der Zen-Meditation. Der Koreaner Hanjok Sunim praktiziert diese Übung bis zu 14 Stunden pro Tag.
Es ist die beste Methode, um frei zu werden. Man sitzt da, man hört nichts und sieht nichts, man schaut die Wand an. Es ist ein Freiwerden von allen Anhaftungen und Begierden. Man sieht die Welt objektiver und erlangt den Frieden des Herzens.
Die Zen-Schule entstand vor über 1500 Jahren in China als Reformbewegung innerhalb des Mahayana-Buddhismus. Bald darauf breitete sie sich in Korea und Japan aus.
Wir Mönche suchen mit Hilfe der Zen-Meditation nach der Erkenntnis der letzten Wahrheit, die hinter allen Dingen steht. Erleuchtung, Befreiung von der Wiedergeburt, Nirvana. Das ist das Ziel, das wir anstreben, das aber nur wenige erreichen.
Dabei zeigt die Zen-Schule eine Besonderheit. Sie betont, dass man die letzte Wahrheit nicht intellektuell erfassen kann, sondern nur intuitiv. Der evangelische Theologe und Zen-Lehrer Michael von Brück praktiziert die Meditation seit Jahrzehnten. Das Ziel der Bemühungen, so der Religionswissenschaftler, gleiche einem mystischen Durchbruch.
Zen will den ganzen Traditionsbestand von Logik, von Philosophie, von Schriften überwinden. Man will direkt zurück zur ursprünglichen Erfahrung des Buddha. Und man sitzt, man atmet, man fokussiert das Bewusstsein, diese drei Ebenen. Eins geht ins andere über. Also dieses völlige im Hier und Jetzt sein, mit dem gesamten mentalen Apparat des Menschen, das ist die Übung des Zen. Und dies führt dann zu Erfahrungen, tieferen Erfahrungen des Bewusstseins, die also eine Gesamtschau der Wirklichkeit ergeben, jenseits von unseren normalen zeitlichen und räumlichen Vorstellungen, ebenso etwas wie eine Erleuchtungserfahrung.
Alle Phänomene sind nur Erscheinungsformen. Wer auf die vollkommene Weisheit vertraut und frei wird von allen inneren Hindernissen, frei von allen Ängsten und Illusionen, der erlangt Nirvana.
Heißt es in der Herzsutra, die in Zen-Klöstern oft rezitiert wird. Und der orientalische Mystiker Dionysius Areopagita rät:
Wenn du dich mit der mystischen Schau beschäftigst, dann lass alles hinter dir zurück. Alles, was wahrgenommen und gedacht wird, alles, was ist und was nicht ist, und brich auf, um eins zu werden mit dem, was mehr ist als alles Sein und Erkennen.
Die Berührungspunkte zwischen fernöstlicher und christlicher Spiritualität haben schon vor rund 100 Jahren den deutschen Jesuiten und Japan-Missionar Hugo Enomiya LaSalle fasziniert.
Seinen Gedanken auszuschalten, das ist nicht etwas, das bloß im Zen gibt. Das finden Sie ganz wörtlich in der christlichen Mystik. Es ist zur Erfahrung Gottes zu kommen. Und das läuft ganz parallel im Zen, um diese Erfahrung der letzten Wirklichkeit zu haben, die wir Erleuchtung nennen. Man kann nämlich das Göttliche, sagen wir mal Gott, kann man mit dem gewöhnlichen rationalen Bewusstsein begrifflichen Dinge nur sehr unvollkommen verstehen. Und deswegen muss die Meditation einmal mit dem Denken aufhören.
Als einer der ersten Europäer unterzog sich Enomiya LaSalle in Japan einem harten Zen-Training und erhielt sogar eine Lehrerlaubnis. Fortan setzte er alles daran, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen und bekannte gegen Ende seines Lebens:
Im Zen, wenn man das natürlich sehr konsequent und lange übt, da werden gewisse Fähigkeiten der Menschen wach. Und mein Glaube ist de facto durch die Meditation, Zen-Meditation, viel stärker geworden. Das Wesen, das Tiefste im Glauben ist nicht der Kopf. Das ist der Grund, der Seelengrund, wie die Mystiker sagen. Und dafür ist das Zen ein Weg, das zu öffnen. Ein Weg, dahin zu führen, im letzten Grund.
Einer der großen Mystiker des christlichen Mittelalters, der Dominikaner Meister Eckhart, schrieb:
Du brauchst nicht zu meinen, deine Vernunft könne so wachsen, dass du Gott erkennen könntest. Sie muss vielmehr zu nichts werden. Dann kann Gott mit seinem Licht in dich hinein. Und er bringt alles mit, was dir ausgegangen ist, tausendfach und mehr.
Das Ego muss verlöschen. Anders gesagt, es muss einsehen, dass es nicht mehr und nicht weniger ist als Teil eines umfassenden Ganzen. Buddha hat es einst so formuliert:
Leer und ohne Substanz sind alle Dinge. Erkenne dies mit tiefer Einsicht und erreiche Nirvana.
Im Buddhismus, besonders im Mahayana, bezeichnet man das Nirvana daher auch als absolute Leerheit. Der 14. Dalai Lama warnt jedoch aus Sicht der tibetischen Tradition vor einem weit verbreiteten Missverständnis.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Leerheit keineswegs Nicht-Existenz bedeutet. Leerheit meint vielmehr, nichts existiert aus sich heraus, das heißt losgelöst von allem anderen. Alles hängt von allem anderen ab. Alles ist Teil eines großen Daseinsstroms. Leerheit bedeutet in diesem Sinn sogar Fülle. Einssein mit der Fülle des ganzen Kosmos.
Nicht zuletzt hat der Dalai Lama oft darauf hingewiesen, dass es zwischen diesen buddhistischen Vorstellungen und der modernen Astrophysik spannende Parallelen gibt. Der 2014 verstorbene Münchner Physiker Hans-Peter Dürr hat das bestätigt. Eine der aufregendsten Erkenntnisse der heutigen Quantenphysik sei die Einsicht, dass nichts Materielles aus sich heraus existiert, so Dürr. Vielmehr gehe die Materie aus einem Energiefeld hervor, das alles Seiende durchflutet.
Der Materiebegriff ist nicht etwas, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was da ist, ist Verbindung, Verbindung und Verbindung. Und jetzt fängt es schon an, dass wir Schwierigkeit mit unserer Sprache haben. Wie soll ich das ausdrücken, dass es eine Verbindung gibt? Und dann gibt es praktisch keine Worte in unserer Sprache. Aber es gibt einige, die dem eigentlich am nächsten kommen. Wir haben die Bezeichnung Geist, ja? Geist ist etwas, was offen ist. Es ist die Offenheit. Es sagt, alles hängt zusammen.
Gelegentlich setzte Hans-Peter Dürr in seinen Schriften an die Stelle des Wortes Geist auch das Wort Liebe. Entscheidend sei, so der Quantenphysiker, dass es sich dabei stets um die Beschreibung eines geistigen Kraftfeldes handle.
Das Geistige ist da. Diese Geistigkeit ist im Hintergrund. Und alles ist schon miteinander verbunden. Die getrennte Materie gibt es gar nicht. Das Geistige füllt eigentlich das ganze Weltall auf. Und deshalb sind wir eigentlich immer schon in diesem Geist. Und ich würde sagen, diese allgemeine Verbundenheit, das ist auch das, was wir Gott nennen.
Könnte das Aufgehen des menschlichen Bewusstseins in diesem Energiefeld auch dem entsprechen, was moderne buddhistische Gelehrte als Nirvana bezeichnen? Der Hongkonger Buddhist Sin Hing Hung überlegt:
Es ist unmöglich zu sagen, ob unsere buddhistische Erfahrung des Nirvana dasselbe ist wie für Christen die Begegnung mit Gott. Für jeden von uns ist seine eigene Tradition kostbar und seine eigene Erfahrung wunderbar. Und das ist gut so. Entscheidend ist, dass wir alle dabei eine Kraft der Verwandlung erleben, die uns motiviert und der Menschheit Gutes bringt. Alles hängt davon ab, dass ich wieder sehen lerne. Nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen.
Heißt es in einer Zen-Meditation. Fraglos öffnet sich hier ein Forschungsfeld der Zukunft. Es fordert Naturwissenschaftler und Religionsvertreter gleichermaßen heraus. Doch Wie die Diskussion auch verlaufen mag, der tibetische Bodhisattva Milarepa würde anmerken:
Wenn wir in der Meditation die höchste Wahrheit erlangt haben, gibt es keinen Meditierenden mehr, keinen Weg und keine Erfüllung, keine höchste Weisheit und keinen Buddha. Auch das Nirvana existiert nicht mehr. Denn all das sind nur Worte und Redensarten.
Suche nach dem verlorenen Paradies. Der Traum vom Nirvana. Sie hörten eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Die Sprecher waren Katja Schild und Friedrich Schloffer. Redaktion Friederike Wede.